Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe des ÖDP Regensburg Podcasts und der erste seit der Corona-Pandemie und seit der Kommunalwahlen im März. Deshalb freue ich mich, zwei unserer drei Stadträte begrüßen zu dürfen, denn es gibt einiges zu bereden. Hallo Astrid.
Hallo Robert.
Hallo Benedikt.
Hallo Robert, grüß dich.
So ein kleiner Rückblick. Jetzt ist zwar schon Sommer, aber wir hatten die Kommunalwahlen noch im März durchgeführt und dann gingen schon gleich die strengen Ausgangsbeschränkungen los. Ich denke, da saßen wir alle gespannt vom PC oder vom Videotext und haben die Zahlen aktualisiert. Jetzt, wie sehr seid ihr persönlich mit dem Ergebnis zufrieden? Ich sag nochmal die Zahlen: 7,16% für den Stadtrat, 5,26% für den Bürgermeister. Und es sind dann beim Stadtrat zumindest 0,8% mehr als im Vergleich zu 2014. Für die Bürgermeister habe ich keine Zahlen gefunden. Astrid, zufrieden oder ausbaufähig?
Beides. Also ich glaube, man muss das Ergebnis sehr differenziert betrachten. Zum einen ist natürlich ein prozentualer Gewinn eine schöne Sache. Wenn man dann noch sieht, dass die Wahlbeteiligung insgesamt besser war als beim letzten Mal, dann ist es ja stimmenmäßig nochmal mehr an Gewinn. Das heißt, auch das ist eine sehr schöne Sache. Wenn man dann aber sieht, was und wie wir die letzten 6 Jahre gearbeitet haben. Das heißt, wie viel Fleiß wir reingesteckt haben, wie viel Zeit drin steckt, wie viele Anträge wir geschrieben haben und wie in unseren Augen, wie erfolgreich auch diese Arbeit war. Dann wäre es natürlich schön gewesen, wenn wir das den Bürgerinnen und Bürgern noch besser vermitteln hätten können und sich das noch mehr im Wahlergebnis niedergeschlagen hätte. Weil man sieht ja an der Stimmenentwicklung bei den Grünen, dass durchaus in dem ganzen ökologischen Sektor viel zu holen ist. Und wenn wir da noch ein bisschen mehr abschöpfen hätten können davon, hätte uns das sehr gefreut, zumal wir jetzt die grüne Politik der vergangenen Amtsperiode als nicht so erfolgreich einstufen würden im ökologischen Bereich, wie das, was wir versucht haben einzubringen. Und insofern, ja, so ein bisschen mit einem lachenden und weinenden Auge. Schön, dass wir zugewonnen haben. Noch mehr hätte uns noch mehr gefreut.
Noch mehr heißt in dem Sinn ein Stadtratssitz mehr mindestens.
Ja, unterm Strich zählen natürlich Stadtratssitze dann für die Stadtratsamtszeit. Und es ist sehr schade, es tut uns sehr leid, dass der Hannes Eberhardt nicht reingekommen ist. Der wäre der vierte gewesen, den hätten wir auch dringend brauchen können für unsere Politik. Es war ganz, ganz knapp. Es haben also circa 20 Listenkreuze gefehlt. Und wenn man sich dann nochmal ansieht, dass die Grünen also ihre Sitzeanzahl mehr als verdoppelt haben, von 5 auf 11, dann hätte uns da ein bisschen, wenn wir ein paar Stimmen mehr bekommen hätten aus dem Lager, hätte es uns sehr zugute gekommen. Und es hat letztendlich ja dann bei den Koalitionsverhandlungen sich gezeigt, dass es ganz, ganz eng ist, dass es wirklich auf jeden Sitz drauf ankommt, mit wem geredet wird und welche Gruppen, welche Konstellation letztendlich eine Chance hat. Also ich schließe mich den Worten von der Astrid absolut an. Wir haben, glaube ich, alle versucht, einen sehr engagierten Wahlkampf zu führen. Und insofern, ja, es geht nach oben und es sind halt Tippelschritte. Und die ÖDP ist jetzt landesweit nicht so auf der Erfolgswelle. Klar, Volksbegehren ist ein großer Rückenwind gewesen und in Regensburg, glaube ich, haben wir schon viele positive Stimmen für unsere Politik bekommen. Ich hätte mir noch mehr gewünscht, auch als OB-Kandidat einfach für die ganze Liste, aber insgesamt, glaube ich, können wir zumindest zufrieden sein in der Hinsicht, dass wir auf der Politik der letzten 6 Jahre gut weiterarbeiten können.
Was uns vielleicht so ein bisschen ja, den vierten Sitz auch mitgekostet hat, ist die Verteilung im Stadtrat insgesamt. Dadurch, dass über die Riebiesel-Partie und auch über den einen Sitz für die Linke, die zwar einen Sitz verloren haben, und den Sitz für die Partei passiert ist, dass der gesamte Proporz sich verändert hat zugunsten von sehr kleinen Gruppierungen. Und das ist ja eigentlich was Schönes an unserem Wahlsystem, dass auch kleine Gruppierungen die Chance haben, im Stadtrat vertreten zu sein. Nur wenn man halt mit 0,5 irgendwas einen Sitz hat, dann kostet es anderen, bisschen größeren Gruppierungen halt auch Sitze. Und das ist was sich letztendlich schon auch auf unsere Konstellation dann ausgewirkt hat.
Das hat dann auch die Sondierungsgespräche sehr schwer gemacht. Wir haben uns ja auch länger beraten oder ihr habt euch länger beraten, geben wir eine Wahlempfehlung für den OB-Kandidaten ab, haben wir dann gemacht für die SPD und es kam jetzt zu dem skurrilen Fall, dass jeder, der quasi Wahlempfehlung für die SPD-Bürgermeisterkandidaten gegeben hat, nicht in der Koalition hockt, sondern alle, die für die CSU quasi die Empfehlung gegeben haben. Gib uns doch mal einen Einblick, Benedikt, wie ist es da abgelaufen? Also wie laufen so Sondierungsgespräche ab und wie wahrscheinlich wäre es gewesen, dass es eine, ja, sagen wir mal, grün-progressive Koalition gegeben hätte im Gegensatz zu das, was wir jetzt haben?
Also ich glaube, es war sehr kurios, das Ganze, und es ist auch in der Öffentlichkeit, glaube ich, auch so rübergekommen. Es wurde ganz lange, wurde Zeit gebraucht zwischen der SPD und den Grünen, und um mehr oder weniger einen fertigen Koalitionsvertrag zu stricken, so hatten wir den Eindruck, aber zu spät wurden auch andere Partner ins Boot geholt. Und wir waren dann auch zusammen mit eben den anderen ökologisch Orientierten am Werk und haben versucht, was geht denn, was ist da möglich, wie kann man also der Oberbürgermeisterin mit ihr zusammen eine Konstellation finden, in Form eines Kollegialorgans, aber auch in Form einer festen Koalition. Und wir haben uns sehr stark eingebracht, dass irgendetwas geht. Also es ging wirklich um Tage, wo wir fast nichts anderes mehr gemacht haben, die Astrid und ich, als Gespräche geführt, taktische Überlegungen gewälzt, aber auch selbst Programm schon aufgestellt, zusammen mit den anderen ökologisch Orientierten, für den Fall, dass, wenn wir ins Boot kommen, dass wir viel umsetzen können. Was letztendlich dabei rausgekommen ist, ist fast unfassbar, weil eben, wie du sagst, wir haben das erste Mal eine Wahlempfehlung abgegeben für eine andere OB-Kandidatin in der Stichwahl und dann kommt sowas dabei raus, ist sehr, sehr enttäuschend, ja.
Ja, und ich glaube, was wir auch das erste Mal gemacht haben, ist in dieser Form uns in Sondierungs- und Koalitionsgespräche einzubringen. Also der Vorwurf, der bisher der ÖDP oft einmal gemacht wurde, ihr wollt ja gar nicht mitregieren. Ihr wollt ja gern in der Opposition da euer Süppchen kochen, weil man dann schön bei seiner Linie bleiben kann. Ich glaube, den kann man uns nach diesem Sondierungsmarathon bestimmt nicht mehr machen. Also wir haben uns das sehr, sehr gut überlegt, zunächst mit der Wahlempfehlung, aber auch dann nach der Wahl mit diesem wirklich sehr schwierigen Ergebnis, was die Konstellationen, die möglich sind, anbelangt, und haben in alle Richtungen mitverhandelt und versucht mitzuverhandeln und auch ja andere Parteien, die ökologischen Parteien, gebeten, in Konstellationen, die vor der Wahl für uns undenkbar gewesen wären, mitzuverhandeln. Dass man sagt, okay, lasst uns trotzdem mit der CSU reden, lasst uns mit der FDP reden, auch wenn das eigentlich programmatisch überhaupt nicht unsere Linie ist. Wir brauchen für diese Stadt stabile Verhältnisse. Auch die Wirtschaft hat sich ganz klar positioniert, sie wollen stabile Verhältnisse. Und wir brauchen, denke ich, in dieser Stadt eigentlich bei dem Wahlergebnis auch eine ökologische Partei, die in einer Koalition vertreten ist. Und das haben wir allen gegenüber permanent, fast gebetsmühlenartig signalisiert und haben in alle Richtungen mitverhandelt, um genau das abzubilden. Leider ist es uns letztendlich nicht gelungen.
Also wir haben zuerst schon versucht, dass diese 17 ökologisch orientierten Stadträtinnen und Stadträte, also ein Drittel der Stadträte, die gewählt wurden, dass die stark Präsenz bekommen, und deswegen haben wir stark in Richtung dieses bunten Bündnisses zusammen mit der SPD, den Freien Wählern, versucht, haben dann aber merken müssen, es führt keinen Weg hin, also von Seiten der Freien Wähler war da einfach nichts zu machen auch, und dann sind wir auch auf die Grünen zugegangen und haben gemeint, also es geht natürlich grundsätzlich, das Prinzip, Kollegialprinzip ist möglich. Da waren aber auch ein paar Aspekte, die letztendlich das zunichte gemacht haben. Und ansonsten muss es auch möglich sein, über die Konstellation SPD, CSU, Grüne, ÖDP zum Beispiel zu sprechen. Also dass wir zusammen mit den Grünen in so ein Bündnis reingehen, in Kenia, um dann einfach innerhalb des Bündnisses die Mehrheit der ökologisch orientierten Stadträte zu stellen. Da haben die Grünen nicht mitgemacht. Das war dann einfach für uns auch muss man akzeptieren letztendlich. Und schließlich haben wir, als wir dann gemerkt haben, es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit, die wir jetzt noch dieser Konstellation, die jetzt die Koalition ist, die damals Graue Koalition genannt wurde oder immer noch wird, dem entgegenzustellen, haben wir dann gesagt, okay, da müssen wir in die Verhandlungen nochmal reingehen, weil 17, die ähnlich orientiert sind, ökologisch gesehen, alle in der Opposition, das ist nicht der Wählerwille. Und da, deswegen haben wir uns nochmal so quasi in die Höhle des Löwen begeben. Und so, glaube ich, muss man es wirklich beschreiben.
Ja. Also die Gespräche waren auch auf Augenhöhe. Ich glaube, das haben wir auch von Anfang an signalisiert. Wir sehen uns hier nicht nur als Vertreter der ÖDP-Fraktion, sondern wir sind hier die Vertreter des ganzen ökologisch und, ich sage mal, linksökologisch orientierten Spektrums der Stadtbevölkerung, weil wir jetzt die sind, die bereit sind, in diese Verhandlungen mit einzusteigen. Und wir wollen, dass das in einem Koalitionsvertrag auch abgebildet wird. Ein Punkt, den man da nennen kann, ist, dass uns wichtig war, dass nicht die Verkehrswende kompletten Bach runtergeht. Also, dass nicht in dem Koalitionsvertrag schon Dinge drinstehen, die nicht nur jetzt einen Stillstand verursachen, das muss man sowieso befürchten, sondern die auch Dinge zementieren, die danach manche wichtige Punkte einer Verkehrswende unmöglich machen. Und das war uns ganz wichtig und das haben wir versucht einzubringen. Und vielleicht ist es uns wenigstens gelungen, durch unsere Impulse auf dem Papier das nicht schon von vornherein tot zu haben. Und dann kann man im Lauf der Amtsperiode, denke ich, Bezug nehmen, Dinge aufgreifen und auch die Koalitionäre immer wieder auf ihr eigenes Papier stoßen und da vielleicht das eine oder andere noch bewegen oder zumindest nicht die ganz, ganz großen Rückschritte zu haben.
Waren es denn konkrete Sachthemen, die das verhindert haben, oder waren da auch sehr viel persönliche, ja, Annehmlichkeiten oder sowas dazwischen?
Ja, wie die Astrid sagt, also die Gespräche waren durchaus sehr konstruktiv, auch in der Stimmung, es war zielführend, wie man verhandelt hat. Und wir haben auch von uns aus Kompromisse, sind wir eingegangen, haben Kleinigkeiten auch schon oder kleinere Punkte schon mit reinverhandelt, etc. Aber haben dann gesagt, wir müssen auch die Karten ganz klar auf den Tisch legen. Und wir haben halt gesagt von Anfang an, wir wollen kein Feigenblatt sein. Und deswegen haben wir auch unsere harten Punkte eingebracht. Wir haben auch gesagt, beispielsweise Thema Salerner Regenbrücke ist ein wichtiges. Und da hat man gemerkt, da geht's dann um Formulierungen, aber in der Sache ist eigentlich keine Bewegung von Seiten der anderen da. Und dann muss man erkennen, das ist schon mal schwierig. Zum Zweiten auch das Thema Biotope. Da war ein Aspekt, wie ist die Entwicklung zum Beispiel rund um die ehemaligen Schlemmteiche. Da hat man auch gemerkt, es kam da auch zu wenig auf uns, für uns Angebote, wo man gemerkt hat, okay, da ist wirklich ein Wille da, dass die Politik sich ändert, sondern ich habe mehr und mehr den Eindruck gehabt, in der Politik will man die großen Schritte nicht gehen.
Ja, die will man sicher nicht gehen. Vielleicht wäre es sogar möglich gewesen, wenn der ganz große Wille da gewesen wäre, den ökologischen Part mit in der Koalition zu haben, Formulierungen zu finden, mit denen alle im Koalitionsvertrag hätten leben können. Das glaube ich sogar bei den Sachthemen. Aber man hat dann auch gemerkt, dass letztendlich auch die Personalfrage eine schwierige und wichtige war. Es war für uns völlig klar, dass in dieser Konstellation, wenn wir 17 ökologisch orientierte Stadträte vertreten und es drei Bürgermeisterposten gibt und einer davon ist der Umweltbürgermeister und wir sind die drittstärkste Fraktion in dieser Konstellation, dass die ÖDP ganz klar auch den Umweltbürgermeister besetzen muss, weil alles andere keinem Wähler wirklich vermittelbar ist. Und das war dann letztendlich auch ein Punkt, der in den Gesprächen sehr schwierig wurde. Und dann waren zwei Sachpunkte plus diese Personalfrage. Und letztendlich hat man dann gemerkt, man muss sich an der Stelle trennen, weil man auch nicht mehr weiterkommen wird.
Dazu noch eine Anschlussfrage zur Diskussion vom Anfang an. Die Koalition ist ja jetzt nur mit einer Mehrheit, mit einer Stimme Mehrheit, oder? Mehrheitsfähig. Und hätten wir mit vier Stadträten da mehr durchbringen können?
Du meinst jetzt dass wir in die Koalition besser reingekommen wären?
Jetzt
oder?
Die Verhandlungen, also wenn wir jetzt ja quasi einen Sitz mehr geholt hätten, dann hätte sich ja auch das Machtverhältnis so verschoben, dass man diese konservative Mehrheit nicht hätte, sage ich es mal so.
Also wenn wir den Sitz bekommen hätten, den vierten, dann wäre das ja meines Wissens nach zulasten der CSU gegangen. Und damit hätten die einen weniger gehabt und dann wäre die jetzige, die jetzige Mehrheit nicht zustande gekommen. Also es war eben wirklich spitz auf Knopf, das Ganze von Anfang an. Ganz eine kuriose Situation. Und jetzt, ja, jetzt ist es so, wie es ist.
Wobei trotzdem die Gesamtkonstellation im Stadtrat mit diesen wahnsinnig vielen Gruppierungen schwierig ist, um Mehrheiten zu finden. Und es hätte uns ja für die bunte Koalition mit unserem vierten Sitz auch nicht gereicht. Wir hätten ja trotzdem noch einen Partner dazu gebraucht. Also ob es wirklich einfacher geworden wäre, wir wissen es nicht. Hätte Fahrradkette.
Bei der nächsten Wahl besser wählen. aber ihr versucht ja jetzt halt wieder fleißig trotzdem den Input reinzubringen. Habt schon einige Anträge gemacht. Habt auch viele Pressemeldungen schon rausgehauen. Eine Sache ist zum Beispiel diese kommunale Einwegverpackungsabgabe, die ja angesichts der Müllberge, sagen wir es mal so, die jetzt halt schon sich entstehen, auch wegen fehlender Mülleimer teilweise, sinnvoll wäre. Wie genau ist da die Idee, Astrid?
Also die Idee kommt ursprünglich aus Tübingen. Wir haben uns schon öfter Gedanken gemacht, wie man diesen Einwegmüll begrenzen könnte. Wir hatten auch schon mal eine Initiative zusammen mit der CSU-Fraktion in der letzten Amtsperiode. Da ging es um die Coffee-to-go-Becher, weil das auch einfach Riesenmengen an Einwegmüll sind und haben immer wieder schon in diese Richtung überlegt. In Tübingen haben sie jetzt als erste Stadt überhaupt eine Einwegverpackungsabgabe beschlossen. Das haben sie Anfang des Jahres beschlossen und wollten es Anfang nächsten Jahres einführen. Wobei auch Tübingen jetzt schon merkt, dass das nicht so einfach ist. Wir haben dann anhand der Vorlage aus Tübingen einen Antrag geschrieben, um das für Regensburg auch zu fordern. Die Idee dahinter ist, dass auf Einweggeschirr jeglicher Art eine kommunale Abgabe erhoben wird, eine kommunale Steuer erhoben wird und die dann eben von dem Endverbraucher entrichtet werden muss, gesammelt quasi über den, der das Einweggeschirr abgibt und an die Stadt abgeführt werden muss. Das Problem ist momentan, dass der Verwaltungsaufwand relativ hoch ist. Und war uns auch klar, dass das keine ganz einfache Kiste ist und dass nach momentanem Stand die Verwaltungskosten, das, was man dann an Einnahmen generieren kann, auffressen wird und zwar um ein Vielfaches. Das macht die ganze Geschichte relativ schwierig. Aber es ist uns schon signalisiert worden von Seiten der Stadt, dass die Idee dahinter an sich jetzt nicht schlecht ist, dass man mal überlegen muss, wie man das überhaupt umsetzen kann und an welchen Stellschrauben man da drehen kann. Wir haben jetzt angesichts der finanziellen Situation der Stadt im Rahmen auch der Corona-Pandemie gesagt, wenn das sehr hohe Kosten verursacht und einen extrem hohen Aufwand von Seiten der Verwaltung, dann ist es jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt, zumal ja jetzt auch die ganze Gastronomie sehr belastet ist und man da jetzt wahrscheinlich nicht ins richtige Horn bläst, wenn man eine zusätzliche, uns heißt nur bürokratische Belastung für die Gastronomie strickt. Auch wenn die Umsetzung so lang dauern würde, dass hoffentlich dann die Corona-Geschichte vom Tisch ist, ist es jetzt, denke ich, nicht das richtige Signal. Wir haben den Antrag jetzt zurückgestellt. Wir haben die Idee nicht komplett aufgegeben. Wir werden dem nachgehen. Wir werden schauen, was Tübingen macht. Tübingen hat jetzt den Umsetzungszeitraum verlängert. Die haben gesagt, also für Anfang nächsten Jahres schaffen wir es nicht. Wir müssen das wahrscheinlich noch um ein halbes Jahr verlängern. Wir werden diese Entwicklung in Tübingen gut beobachten. Wir werden schauen, wie sie es dann letztendlich umsetzen, um dann für Regensburg das noch einmal zu spezifizieren und zu schauen, dass man eine verwaltungsarme, kostenarme Lösung findet, die aber doch in die Richtung zielt, dass einfach weniger Müll entsteht.
Und ich glaube, man sieht bei so einem Beispiel, dass es einfach Regelungen vom Bund braucht oder von Europa, also von den oberen Ebenen. Wir versuchen es hier, aber es ist kommunal schwierig, das umzusetzen, weil dort oft die Werkzeuge fehlen, die man rechtlich hat oder eben nicht hat. Aber wir haben als Regensburg ja auch einen einstimmigen Beschluss für Zero Waste, glaube ich. War einstimmig, ja. Oder? Und insofern ist es auch ein Zeichen, ganz klar, Leute, liebe Koalitionäre, nur wegen Corona jetzt zu sagen, davon verabschieden wir uns, das geht nicht, sondern dafür sind die Probleme, die einfach der ganze Müll verursacht, zu groß. Also wir müssen da dranbleiben.
Aber es gibt ja zum Beispiel Kioske in Regensburg, die zumindest bei Bierflaschen ziemlich hohes Pfand erheben. Und zumindest soweit ich das von denen verstanden habe, war das auch Auflage für den Beer-to-go-Verkauf. Kann man nicht irgendwie bei bestimmten Gastronomen dann quasi oder bestimmten Sachen sagen, okay, ihr dürft eure Pizza to go verkaufen, aber dann müsst ihr einen 50 Cent Pfand auf die Pizzakarton machen oder sowas.
Genau, das sind gute Ansätze und da muss man schauen, wie schafft man das, dass man das als Kommune auch wirklich einführt. Wie gesagt, wir bleiben da dran, es sind gute Ideen, es liegt auch auf der Hand. Also wie du sagst, warum soll man nicht für eine Pizzaschachtel dann eben einen Pfand haben? Selbst wenn es ein Pappkarton ist. Man merkt ja auch, andere Gastronomen fangen plötzlich an, da Recaps-Lösungen zu finden, also wie beim Coffee to go, also durch einen Recap, dass das auch für Bowls oder so erfolgt, ist halt alles noch nicht ausdifferenziert. Und es braucht diese Pioniere, die anfangen, und aufgrund dessen kommt dann der Druck und wir sehen uns auch in der Rolle, dass man diesen Druck auch immer wieder in die Politik reinbringt.
Ja, dann nächstes revolutionäres Konzept, die parkfreie Stunde abzuschaffen, die kostenfreie Parkstunde abzuschaffen, so rum. Ist ja so, dass man eine Stunde kostenfrei parken kann in den Altstadtparkhäusern. Ich habe keine Ahnung, besitze hier kein Auto. Und das wollt ihr abschaffen, um quasi mehr Einnahmen für das Stadtwerk zu generieren, damit sie damit querfinanzieren den Shuttlebus zum Beispiel.
Also das war ja immer wieder Thema, auch in der letzten Amtszeit schon. Jetzt war es so, dass die Kollegin der Linken, die Irmgard Freihofer, auf uns zugekommen ist, auf uns und auf die Grünen, und hat gemeint, sie würde gern hier einen Antrag dazu schreiben, ob wir den nicht gemeinsam stellen könnten. Und in der Sache sind wir uns ja einig, ist auch ein gutes Zeichen, glaube ich, für die Wähler, dass hier auch innerhalb des Stadtrats zusammengearbeitet wird, wenn man einer Meinung ist. Und insofern haben wir gemeinsam dann den Antrag formuliert. Jeder hat seine Punkte noch mit reingebracht und dann hattest du es im Ausschuss.
Gab es
dicke
Bretter zu
bauen? Nee,
der Jockel hatte das im Ausschuss. Es sind dicke Bretter, die da zu bohren sind, weil wir natürlich wissen, dass sich da in der Innenstadt, in der Altstadt durchaus die ganzen Geschäftsleute, nicht alle, aber einige dagegen stellen, dass die sagen, wir brauchen die Parkmöglichkeiten und so weiter, dass auch in der Koalition Stimmen gibt, die sagen, wir müssen erst einen Ersatz schaffen, es muss erst irgendeine Art Gegenleistung geben, wo die Leute wieder einen Benefit haben, bevor man sowas abschafft. Weil unsere Meinung ist, dass man das ganze Parkraumkonzept komplett überdenken muss und dass die Parkgebühren in Regensburg sowieso viel zu niedrig sind. Wenn man sagt, man möchte den ganzen Umweltverbund bevorzugen, man möchte den ganzen Mix im Mobilitätssektor verändern, dann muss man natürlich auch entsprechend Geld verlangen fürs Parken, damit die Leute auch auf den Gedanken kommen, es gibt günstigere Alternativen. Manchmal muss man sie halt einfach hinstupsen. Und das ist im Moment noch schwierig, wobei die Koalition nicht ganz rauskommt aus der Nummer. Ihnen ist schon eigentlich klar, dass das nicht mehr zeitgemäß ist, eine kostenlose Stunde da im Parkhaus zu haben. Und es ist jetzt so ein bisschen aufgeschoben.
Ja, das Witzige ist ja, dass sie sich gegen diese kostenlose Stunde offensichtlich so wehren, dass sie beigehalten werden soll, aber es gibt immer noch kein einziges Konzept dafür, mal kurz mit dem ÖPNV kostenlos zu fahren, wenigstens zwei Stationen oder sowas. Das ist ja ungefähr das gleiche Argument und schade, dass es da so...
Klar, ja, dieses Missverhältnis, das hakt weiterhin und wir haben damals das Parkraum Konzept abgelehnt, das letzte, das vorgelegt wurde in der letzten Amtszeit. Und da war zum Beispiel auch ein Punkt drin, dass man am Emmeramsplatz eine Quartiersgarage macht. Und ich hatte jetzt vor kurzem das Ganze dann im Planungsausschuss die Vorlage und habe mir gedacht, also zu Pandemiezeiten, zu Corona-Zeiten, wo wirklich jetzt in der zweiten Jahreshälfte beim Haushalt, wo es wirklich heftig werden wird in den Verhandlungen, was geht überhaupt noch, da jetzt eine Machbarkeitsstudie für eine Parkgarage unterm Emmeramtsplatz zu machen, das finde ich schon heftig, weil das ist ja genau wieder, natürlich, es sind Anwohnerparkplätze, man kann sagen, der Platz ist nachher schöner, hat mehr Aufenthaltsqualität, ja, aber die eigentliche Lösung, dass man sagt, diese Anwohnerparkplätze in die vorhandenen Parkhäuser und für die Gäste einfach Shuttle-Lösungen, und dann hat eben der kostenlose ÖPNV, zumindest als Shuttle, eine attraktive Komponente. Soweit denkt man nicht anscheinend, sondern da geht man wieder den üblichen Weg, Parkplätze zu schaffen. Und dann habe ich halt für 80 Parkplätze, wo einer 37.500 Euro derzeit kalkuliert kostet, ich gehe mal von erheblich mehr in Zukunft aus. Und da merkt man, da hat sich jetzt in der Politik leider hinsichtlich der Verkehrswende nichts verändert.
Es ist eigentlich das Grundproblem, das wir seit Jahren feststellen, das Umdenken, das man bräuchte in der Verkehrsplanung, das einfach komplett anders anzugehen, dass man sagt, okay, wenn ich irgendetwas plane, dann muss ich zuerst für die umweltfreundlichen Verkehrsarten denken, dann muss ich überlegen, wie kommt der Bus schnell durch, wie kann der Bus günstig sein, oder später dann einmal eine Stadtbahn schnell und kostengünstig sein, wie kann der Radverkehr wirklich als Verkehrsmittel wahrgenommen werden, nicht als nettes Freizeitmittel, weil wenn ich irgendwo einmal eine Fahrradstraße mache, schöne, dann ist das nette Beigabe, aber das ist nicht die Lösung für den Radverkehr, für Leute, die sich wirklich im täglichen Arbeitsalltag und im Organisieren ihrer Termine mit dem Rad da durch die Stadt wursteln müssen. Da brauche ich einfach komfortable und schnelle Lösungen, und das haben wir in der Stadt ja auch noch nicht. Und für den Fußverkehr müssen wir auch sichere und komfortable Lösungen schaffen. Da kann man vielleicht gleich mal anknüpfen, dass wir auch dafür einen Antrag jetzt gerade in der Pipeline haben, wo es darum geht, dass man für Fuß- und Radverkehr das Baustellenmanagement verbessert, weil das merkt man genau an diesen Punkten jedes Mal wieder, wenn irgendwo im Stadtgebiet eine Baustelle ist. Wer hat große Nachteile? Das sind immer die Fußgänger und Fahrradfahrer. Das ist nie eigentlich der Kfz-Verkehr. Der wird geschickt umgeleitet, da wird dafür gesorgt, dass eine Fahrspur geschaffen wird. Aber was man natürlich zumacht mit Baustellen, Einrichtungen, das ist der Radweg, das ist der Fußweg, die müssen auf die andere Straßenseite, wenn es Pech haben, müssen es dreimal über die Ampel, bis wieder auf ihrer Spur sind. Fahrradfahrer werden gegenläufig auf viel zu engen Radwegen geleitet, so dass es einfach auch richtig gefährlich ist. Wir hatten auch schon an Baustellen Unfälle in der Furtmeierstraße ist es. Da gibt es ja schon ganz lang eine Baustelle, wo der Fahrradverkehr beim Aldi drüben in beide Richtungen geleitet wird. Und da ist einfach kein Umdenken bislang. Und wir hoffen sehr, nachdem es im Koalitionsvertrag auch drin steht, dass man langfristig da jetzt komplett anders arbeitet. Weil das wäre das, was man jetzt braucht. Aber leider merken wir es bisher nicht.
Verkehr ist und bleibt ein wichtiges Thema. Ihr habt auch einen Antrag eben für die, oder eine Anfrage für die Walhallastraße, für den Haltepunkt gemacht. Und natürlich klopft ihr die ganze Zeit auf die Finger, dass die Stadtbahn in maximal 10 Jahren gebaut wird. Sieht bisher ja noch nicht so aus. Wer von euch ist da drin in dem Thema?
Naja, wir haben überlegt, bei der Walhallastraße, da muss es jetzt ja endlich was, muss endlich was passieren, weil wir brauchen dieses Zeitfenster, um diese Bahnhalte zu schaffen, das geht mehr und mehr sonst flöten. Und deswegen haben wir ein umfangreiches Paket gemacht, haben an den Bundestagsabgeordneten Aumer geschrieben, haben da eine Antwort bekommen, haben dann im Stadtrat Anträge gestellt hinsichtlich dessen, wie weit ist die Stadt in den Verhandlungen, und einfach um da auch nochmal den Druck von unserer Seite zu erhöhen.
Was ist da das Problem, dass wenn man es nicht rechtzeitig einplant, dann braucht die Deutsche Bahn wieder 6 Jahre, um zu planen?
Also das Ganze hängt ja mit dem Bundesverkehrswegeplan zusammen, und der dauert lange, bis sowas umgesetzt ist. Da ist es auch drinnen. Aber es gibt auch immer den Nutzungskonflikt zwischen Güterverkehr und Personenverkehr. Und es hängt auch an der Elektrifizierung der Strecke. Also es ist ein schwieriges Gebilde, das Ganze. Aber es ist halt auch schon so lange eigentlich in der Planung und es passiert so wenig. Und dann ist uns noch aufgefallen, dass Wurzelhofen auch ein ganz wichtiger Bahnhalt wäre für die Stadtbahn. Weil wenn wir wollen, und das wollen wir, dass in 2030 die Stadtbahn fährt, dann würde die enden im Norden am Bahnhof Wutzelhof und müsste natürlich auch eine Anschlussstelle zur Bahn haben. Und da wird überhaupt nicht diskutiert derzeit, wie sieht es da aus. Und insofern, ja, ich hoffe, es gab jetzt vor kurzem die Meldung, dass also vom Freistaat oder von diesem, ja, dass mehr Bahn heute geplant werden und dass auch die Walhalla-Straße da zuvor das drin ist, dass das auch wirklich bald kommt. Aber wir brauchen gleichzeitig auch den Wutzelhofener Bahnhof. Und wenn das ist, und das ist jetzt nicht nur allein von der ÖDP oder von ökologisch Orientierten, sondern geht es auch um die ganze Wirtschaft im Stadtnorden, die sagt, also ganze Gewerbepark und so, Leute, wir brauchen das für die Pendler, weil wir nicht dran glauben, dass weiterhin alle Pendler mit dem Auto reinkommen können, weil wir auch nicht dran glauben, dass die Salerner Regenbrücke hier große Abhilfe schaffen wird. Und deswegen, da ist höchste Eisenbahn im wahrsten Sinne des Wortes. Wir brauchen da also ganz klare Stimmen in Berlin, die sagen, nicht immer nur auf den Autoverkehr schauen, wenn es um Regensburg geht, sondern auf die Bahn.
Also eine so große Stadt mit vor allem einem so großen Einzugsgebiet, die, was die Arbeitskräfte anlangt, so stark atmet, also so viel Ein- und Auspendler hat, die braucht irgendeine Form von Umland, S-Bahn-System oder so, damit die Leute reinkommen können. Das kann man überhaupt nicht mehr leisten und über den Kfz-Verkehr abdecken, über den Individualverkehr.
Du hast gemeint, nicht so viel Autobahnen. Da war ja auch ein Antrag, glaube ich, mit besseren Verkehrsleitsystemen, damit man vielleicht doch nicht noch mehr Spuren braucht.
Also da gab es mal eine MZ-Meldung oder einen Bericht in der MZ über einen Bürger, der sowas vorgeschlagen hat, dass, oder gesagt hat, beim Autobahnausbau wird es ja anscheinend gar nicht angedacht. Und wir hatten das damals, als es noch um den A3-Ausbau Richtung Rosenhof ging, und den wir auch abgelehnt haben, haben wir das auch eingebracht, macht's doch sowas, dass also den Verkehr je nach Situation auch drosselt in der Geschwindigkeit. Das wurde nicht gemacht und es wird auch in Zukunft nicht gemacht. Schade, weil ich glaube, oft wäre das die kostengünstigere, auch hinsichtlich des Flächenverbrauchs die bessere. Und natürlich die finanziell, es ist einfach ein völliges Missverhältnis weiterhin zwischen Auto und sonstigen Verkehrsträgern, wenn es dann um die Finanzen geht.
Ja, und man weiß ja auch, dass Geschwindigkeitsreduktion insgesamt auch im Stadtgebiet, dass das immer die Lösung ist, die auch von den Emissionen her einen Riesenerfolg bringt und eigentlich bis auf ein paar Schilder kein Geld kostet.
Und meistens geht es ja um Stoßzeiten, ja, zu den Pendlerzeiten. Und die könnte ich eben über, was weiß ich, notfalls Tempo 30 auf der Autobahn, dann halt schaffen.
Auf der Nibelungenbrücke gibt es jetzt eine Ampel. Habt ihr da auch eure Finger im Spiel gehabt, damit der Bus quasi schneller auf die Weißenburgstraße ist es, glaube ich, kommt?
Also speziell bei der einzelnen Ampel haben wir nicht die Finger im Spiel gehabt. Aber was diese Grundsatzbeschlüsse anbelangt, natürlich schon. Also wir fordern das seit Jahren, die ganze letzte Amtsperiode, dass man auf hohes Verkehrsaufkommen mit Geschwindigkeitsreduktion reagiert, dass man auf hohe Lärmemissionen mit Geschwindigkeitsreduktion reagiert. Und wir haben das auch für die Weißenburgstraße unterstützt natürlich. Das geht ja ganz in unsere Richtung. Und dass man grundsätzlich auch für Busse so reagiert, dass man einfach Schleusen schafft, dass die Busse möglichst durchkommen, auf einen Wisch durchkommen und nicht wieder an der Ampel stehen. Geht auch ganz in unsere Richtung. Wir hoffen, dass nach dieser Testphase nicht irgendjemand auf den Gedanken kommt, da wieder zurückzurudern, weil das eigentlich jetzt ja ein bisschen ein Pilotprojekt ist. Das könnte man an vielen Stellen in der Stadt machen. Und das würden wir gerne ausbauen und nicht auf den Prüfstand stellen.
Seit dem Volksgebirge an Artenvielfalt ist mir auch aufgefallen, dass auch in der Stadt Regensburg weniger gemäht wird. Finde ich natürlich persönlich gut. Ist das irgendwie Thema? Habt ihr da auch mal mit dem Gartenamt oder Gartenbauamt, Stadtbauamt zu tun gehabt? Oder passiert das jetzt einfach durch die Beschlüsse des Landes?
Ja, das ist schon ein ganz regelmäßig und wiederkehrendes Thema auch im Umweltausschuss, auch die ganzen letzten 6 Jahre und meines Wissens auch schon, bevor ich im Stadtrat war. Das wird immer wieder angesprochen. Das Gartenamt ist da eigentlich auch sehr offen. Also die sehen die ökologischen Belange und ich finde, da hat sich in den letzten 2-3 Jahren wirklich viel getan. Wenn ich die Verkehrsinseln anschaue, sind viel Blühmischungen auch. Es schaut sehr hübsch aus in meinen Augen, weil wenn man jetzt so den englischen Rasen gewohnt ist, mag es den einen oder anderen geben, der das vielleicht als schöner empfindet. Mir geht's andersrum. Ich finde das jetzt auch optisch sehr ansprechende Lösung. Es hat aber gleichzeitig auch ein sagen wir, wirtschaftlichen Aspekt, wenn die weniger mähen müssen, dann haben die auch weniger Pflegeaufwand. Also ist fürs Gartenamt jetzt bestimmt auch keine schlechte Lösung, weil die einen weiten Aufgabenbereich haben und durchaus auch noch andere Betätigungsfelder finden, als nur Grünstreifen zwischen zwei großen Straßen zu mähen. Und da hat sich aber schon wirklich auch was verändert und was getan, was wir natürlich sehr begrüßen.
Also das ist, glaube ich, ein Punkt vom Volksbegehren, der gut umgesetzt wird oder wo es auch relativ leicht geht. Ich glaube, eine große Hausaufgabe, die wir alle vor uns haben, ist der Biotopverbund, dass man den wirklich schafft und dass man auch in der Stadt schaut, eben in enger Abstimmung mit den Umweltverbänden, dass die letzten Biotope erhalten bleiben, beziehungsweise dass die aufgewertet werden, damit dann für die Tiere und speziell auch für die vom Aussterben bedroht sind, die Lebensbedingungen einfach verbessert werden.
Was man in dem Zusammenhang auch immer bedenken muss, ist, dass Ausgleichsflächen, wenn in der Stadt eben nachverdichtet wird, nicht außerhalb der Stadt geschaffen werden sollten, sondern dass man wirklich immer schauen muss, dass man die im Stadtgebiet schafft, aus verschiedenen Gründen. Das eine ist natürlich der Artenschutz, der da ganz oben steht, aber auch, weil einfach die Menschen Grünräume brauchen, damit sie sich erholen können und wir ja vermeiden wollen, dass alle ständig aus der Stadt rauspendeln, um da ihre Freizeit zu verbringen. Also wir müssen immer auch im Blick haben, dass man auch für den menschlichen Artenschutz in der Stadt einfach grüne Ausgleichsflächen brauchen.
Jetzt hast du ein Thema auch gemacht, das ich beinahe vergessen hätte. Ja, eben jetzt auch zu Corona treffen sich die Leute ja auch in der Stadt. Das kommt ja zu Konflikten. Seht ihr das eng, streng oder sagt ihr, ja, okay, dann muss halt jeder mal aufs gegenseitig Rücksicht nehmen. Jetzt ist halt Corona, es wird auch wieder anders.
Eine ganz schwierige Kiste. Und ich glaube...
Deswegen mache ich sie auch.
Ja. Ja, das ist ja die Aufgabe der Stadtpolitik, sich mit sowas zu beschäftigen, das sehen wir schon. Also es gibt sicher nicht die eine Lösung für das Problem. Wir sehen beide Belange. Wir sehen natürlich, dass die Anwohner recht haben, dass irgendwann einmal Ruhe wird. Wir sehen auch das Problem der Müllberge, das hat man ja vorher schon. Und dass man da versuchen muss, das auszutarieren, dass es für die Menschen, die dann vor Ort einfach leben und wohnen, nur eine Aufenthaltsqualität geben muss, es ist natürlich klar. Wir sehen aber schon andererseits, dass auch die jungen Menschen in einer Lebensphase, in der man einfach unheimlich auf Sozialkontakte außerhalb der Familie angewiesen ist, weil das einfach die Phase ist, in der ich mich orientiere, in der ich vielleicht auch auf Partnersuche bin und in der ich einfach junge Leute treffen will, mich austauschen will. Das ist ja eine wichtige Lebensphase und die brauchen auch Räume dafür. Und die sind in der Stadt natürlich eigentlich immer, sobald es dann so Hotspots gibt und Lebensräume, wo sich die jungen Leute treffen, immer ein Konflikt belastet. Und wahrscheinlich gibt es wirklich nur jetzt für diesen Sommer, wo auch innen kaum Möglichkeiten sind, sich zu treffen, nur die Lösung, dass man immer punktuell versucht, es ein bisschen auszutarieren und die Interessen gegeneinander aufzuwiegen und zu schauen, dass die jungen Leute sich zwar treffen können, aber das für die Anwohner nicht eine Katastrophe gibt.
Wenn man es ein bisschen langfristiger sieht, und ich glaube, Corona zeigt auch, wir können nicht sagen, jetzt ist Corona und es wird dann irgendwann nicht mehr, ist vorbei und dann wird es nie mehr kommen, sondern ich glaube, man muss da auch stadtplanerisch umdenken. Und da würde ich jetzt schon, oder klares Zeichen auch in Richtung, dass wir die Stadtteile intensiver beleuchten und dass wir die Aufenthaltsqualität in den Stadtteilen steigern. Weil derzeit haben wir halt oft einfach es sind Wohngebiete, wo aber kaum eine Aufenthaltsqualität da ist. Und wenn ich eben hier mehr Aufenthaltsqualität für unterschiedliche Gruppen auch hätte, dann wäre es eben nicht mehr so attraktiv, dass alle in die Altstadt kommen, was ich sehr gut verstehen kann, völlig klar, ja. Aber wenn es eben interessanter ist, auch im Stadtteil zu bleiben, wo ich vielleicht auch meine Kumpels habe, meine Bekannten, dann wäre das auch eine entzerrende Wirkung. Und ich habe schon auch die Stimmen vernommen von Anwohnern, die sagen, wir wollen nicht, dass ihr das komplett restriktiv gehandhabt. Wir verstehen das auch, aber es muss halt auch mal um 3 in der Früh Schluss sein. Und da kann es nicht sein, dass ich ständig aus dem Bett geschmissen werde, weil irgendeiner nur mal glaubt, der muss jetzt da rumgrölen.
Ja, und das ist eigentlich, geht ganz in die Richtung, was wir völlig unabhängig von Corona in der letzten Amtsperiode uns schon mal als Thema genommen haben, nämlich dass es einfach Plätze unter freiem Himmel mit hoher Aufenthaltsqualität in allen Stadtteilen geben muss, weil der Mensch darauf angewiesen ist. Und gute Wohnkonzepte und gute Quartiersplanung beinhaltet das auch. Man sieht das an etlichen Projekten, die es zum Beispiel in Österreich gibt. Wenn das gut gemacht ist, dann bleiben die Leute vor Ort und dann haben die einfach da ihr soziales Netz und ihre Außenräume, wo sie sich dann treffen können. Und es geht wesentlich konfliktärmer ab, als es im Moment bei uns in der Stadt ist, wo sich das halt verdichtet an ganz bestimmten und einzelnen Plätzen und dann halt, ja, das Fass schneller mal überläuft.
Und eins möchte ich noch ergänzen. Ich glaube, die Leute, die spät noch unterwegs sind, das sind nicht nur junge Leute, sondern da hat sich auch einfach was verändert. Wir sind auch alle geprägt von südlichen Lebensverhältnissen und da will man draußen sein und es sollte auch länger gehen. Und insofern ein bisschen davor warnen, zu sagen, es sind immer nur die jungen Leute, sondern ich glaube, da gehört ganz viel von der Gesellschaft dazu.
Ich bin da auch sehr oft dabei und mittlerweile bin ich leider nicht mehr so jung.
Geht uns allen so.
Ja.
Ja, und natürlich, die Aufenthaltsqualität in den Quartieren, wenn ich natürlich von meiner eigenen Haustür feiere, passe ich viel mehr darauf auf, dass es nicht so zugemüllt ist, weil da lebe ich ja, anstatt wenn ich woanders hingehe, wo ich mir dann denke, ja, okay, dann lasse ich halt meinen Müll da stehen, das muss halt dann jemand anders wegmachen. Das wäre vielleicht auch noch ein Aspekt, um Respekt zu bekommen, weil vor allem die Vermüllung oder auch Leute pinkeln in den Vorgarten und solche Sachen, das ist ja auch oft der Kritikpunkt. Könnte man natürlich auch ein bisschen besser lösen und kurzfristig Toiletten hinstellen oder sowas. Da hat die Stadt vielleicht auch nicht ganz so schnell reagiert, wie man hätte reagieren können. Aber ich glaube, im Moment pendelt sich schon ein bisschen ein, auch mit den Kontrollen der Polizei. Und ich glaube, ich sehe öfters Stadtwache rumlaufen, also Sicherheitsdienste rumlaufen, da ist schon was passiert. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so brisant wie vor 3-4 Wochen.
Ja, die Kommune hat halt da in den letzten Jahrzehnten viel Verantwortung an den kommerziellen Bereich abgegeben und eigentlich gesagt, so ungefähr, ja, ihr Gaststätten, ihr Biergärten, ihr Clubs, übernehmt ihr das, die Leute quasi da kommerziell zu bespaßen und ein bisschen vergessen, dass es den nicht kommerziellen Bereich halt auch geben muss und jetzt haben wir halt das Schlamassel, aber ich habe auch den Eindruck, dass sich gerade ein bisschen die Lage entspannt.
Ja, wird ja auch von Woche zu Woche erträglicher auch. Jeder gewöhnt sich an die Maßnahmen, sie werden lockerer. Sind so eure Zukunftsthemen? Was wollt ihr in den nächsten 5-6 Monate im Stadtrat erreichen? Oder lasst es auf euch zukommen und seid flexibler in der Entwicklung?
Ja, also wir sind natürlich immer flexibel in der Entwicklung, weil man kann in der Politik nie sagen, so das ist jetzt mein Konzept, die und die Anträge will ich stellen, weil immer der politische Alltag auch neue Herausforderungen mit sich bringt und da muss man dann reagieren. Aber was wir die ganzen letzten 6 Jahre gemacht haben und auch weitermachen wollen, ist schon unsere Konzeptarbeit, also dass wir uns immer gerade so in dieser Sommerpause überlegen, wie sollen die nächsten Monate, wie soll das nächste Jahr laufen, auch schon ein bisschen im Hinblick auf die Haushaltsdebatte, die dann Ende des Jahres stattfindet und die natürlich dieses Jahr auch durch die Einbußen in der Gewerbesteuer maßgeblich bestimmt sein wird. Und natürlich überlegen wir uns da was. Also gerade jetzt für diese kommende Phase haben wir uns so diese ganze Freiraumplanung, auch grün in der Stadt und so, jetzt mal so als Konzeptarbeit ausgedacht. Wir haben noch keinen Arbeitstitel, keinen konkreten, aber wir sitzen gerade drüber. Das ist jetzt so unsere Sommerhausaufgabe, meistens dann auch verbunden mit einer Pressekonferenz und mit einigen Anträgen, die bestimmt da auch wieder hervorgehen werden.
Und zudem kommt natürlich, dass wir dieses Mal ein Haushalt und ein Investitionsprogramm Vorschlag bekommen werden, der sich völlig von denen der letzten Jahre unterscheidet und wo ich schon unsere Rolle darin sehe, dass wir gerade für unsere Ziele da noch was rausholen. Also dass nicht alles unter den, mit dem Argument ist zu teuer gestrichen wird, beziehungsweise dass halt stattdessen woanders gestrichen wird, wo man sagt, das ist jetzt nicht zukunftsweisend. Und da wird es schon darauf ankommen, dass wir mit unserer Erfahrung genau hinschauen und sagen, okay, diese Punkte, die wollen wir, dass ihr drinnen belasst, wenn ihr wollt, dass die ÖDP einem Haushaltspaket zustimmt. Wenn die Koalition sagt, mit 25, 26 Stimmen, das reicht uns, okay. Aber ich glaube, sie wollen mehr. weil das wäre ein ganz wichtiges Zeichen zurzeit, dass auch ein sicherer Haushalt dasteht. Und dafür haben wir auch ein Angebot gemacht hinsichtlich Koalition. Lasst uns frühzeitig miteinander sprechen. Ich glaube, die wissen aus den Koalitionsverhandlungen, dass man mit uns gut reden kann über die Sache. Und dann wird man auch für die ganze Stadt, glaube ich, Besseres rausholen.
Ja, und ich glaube, da kann unsere Rolle auch gut sein, dass man die langfristige Finanzierung im Auge behält. Weil zum Beispiel im Bereich Straßenbau, das bringt ja immer hohe, hohe Folgekosten mit sich. Wenn man da sagt, okay, da baue ich was hin, dann weiß man, das muss ich einfach instand halten, das muss ich renovieren. Es gibt aber auch Bereiche, wo man nachhaltig investieren kann, wo man einfach weiß, wenn ich da investiere, ich sage jetzt mal der ganze Klimaschutz, auch Klimaresilienz, Planung für den Innenstadtbereich, möglichst viel Grün zu schaffen, das wird mir auf Dauer eher Kosten sparen, das wird einfach die Lebensqualität eher erhöhen. Und dass man auch diese Abwägung trifft, nicht nur kurzfristig zu denken, wo kann ich jetzt sparen und wie verteile ich die Gelder, sondern zu sagen, wenn ich jetzt da investiere, was macht es langfristig einfach mit meinem Haushalt? Weil wir werden auch langfristig viel sparsamer planen müssen. Wir werden wahrscheinlich dieses Hoch, das wir die letzten 2, 3, 4 Jahre hatten, so nicht mehr erreichen können, weil sich einfach nicht nur mit Corona, sondern insgesamt das Blatt ein bisschen gewendet hat.
Ja, man braucht ja auch ein bisschen Puffer, um den wirtschaftlichen Umschwung hinzubekommen. Wir sind ja auch immer noch sehr von der Autoindustrie abhängig und da wird sich ja auch zeigen, welche Player dann quasi die Zukunftsmärkte bedienen, ob es dann noch Conti und BMW ist, sei mal dahingestellt. Ich denke, da sollte man einen robusten Haushaltsplan aufstellen, wie du sagst, der halt dann auch zukunftsfähig ist und solche Eventualitäten abfängt.
Ja.
Ja, jetzt haben wir gute Dreiviertelstunde um. Liegt euch noch was auf dem Herzen? Ich wäre durch.
Ich glaube, wir haben eine ganz gute Stimmungslage rübergebracht.
Genau.
Der Stand.
Dann wünsche ich euch noch viel Kraft, dass ihr weiterhin für uns die Anträge durchknallt, sag ich mal so. Und ja, jeder Hörer, jede Hörerin, der da draußen kann sich einbringen. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, uns zu kontaktieren auf unseren jeweiligen Homepages, sei es die Stadtrat, sei es der Kreisverband, sei es auf der Podcast-Seite. Abonniert diesen Podcast, bringt euch ein in die Stadtpolitik und ja.
Ja, da vielleicht noch ganz kurz eine Ergänzung unsererseits. Viele Anträge sind schon entstanden, weil Bürgerinnen und Bürger uns irgendwelche Ideen geliefert haben, wir dem nachgegangen sind und das dann letztendlich verpackt haben. Also insofern kann ich mit dem Appell nur anschließen, dass sich alle, die irgendeine Idee haben, gerne an uns wenden können. Wir greifen das gern auf. Wir haben auch nicht alle Ideen selber erfunden und erdacht, sondern wir sind froh, wenn andere Leute mitdenken und uns gute Ideen liefern.
Genau, einfach per Mail über unsere Homepage oedp-fraktion-regensburg.de. Da ist der Herr Eberhardt dann derjenige, der der Ansprechpartner ist, unser Fraktionsassistent. Und wir sind auch als Fraktion umgezogen. Wir sind jetzt in der neuen Wahrgasse 2. Da kann man uns auch dann direkt antreffen, beziehungsweise Hannes. Und dann wird das alles weitergeleitet.
Noch mehr am Puls der Zeit.
Genau, noch mehr direkt am Machtzentrum.
So, schön, dass ihr beide da wart. Und jetzt genießen wir das schöne sonnige Wetter noch.
Ja, herzlichen Dank.